Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros bei der Dissenspflege für euch, wie immer, Andreas
und Sebastian. Andreas, es ist jetzt 2 Wochen her, da war ich in Oberbayern auf einer Abendveranstaltung. Und,
in
einem Tanzlokal in der Nähe von Holzkirchen. Und da habe ich eine sehr interessante Punkband gesehen, die Pyramiden, die du ja auch schon mal hier empfohlen hast mit einem Song. Und dann stand ich da so nichts ahnend und auf einmal kam ein Bläser auf die Bühne. Und das, ja. Ich musste 2-mal hingucken, dann habe ich dich erkannt.
Ja,
genau. Es war auf jeden Fall ein sehr lustiger Abend. Hat es dir auch Spaß gemacht?
Ja, total, total. Das war genial. Ja, wir hatten ja beim letzten Mal schon Freikarten verlost für Hörerinnen und Hörer, die kommen wollten.
Keine Sau war da.
Ja, doch. Es waren auch Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts da. Also die Grüße gehen raus an den Christoph sowieso, an den Manuel. Und ich fand es auch super, dass du da warst. Und mir hat also ich fand es einfach einen geilen Abend, wenn ich das so sagen darf.
Es war sehr lustig.
Und Spaß gemacht. Und eine schöne Stimmung. Es war ja auch ein Festival für einen guten Anlass. Und da waren genügend Leute da und ja, wir hatten unseren Spaß auf der Bühne. Ich habe gesehen auch im Publikum und wenn ich dich jetzt recht verstehe und wir haben uns ja danach auch nochmal unterhalten, fandst du es auch ganz cool. Also war schön, dass du da warst.
Ich fand's total toll und ich fand auch, du hattest ja noch eine Kollegin an,
zwei Bläser.
Genau, jetzt muss ich kurz überlegen. An welchem Blasinstrument ist, kannst du...
Die war die Posaune.
Posaune, ja? Genau. Und irgendwann, ihr seid ja sozusagen mehrfach auf der Bühne gewesen, insgesamt 3-mal, glaube ich. Und so spätestens beim 3. Mal, als dann die Sprechchöre aus dem Publikum Bläser, Bläser erklangen, kann man doch nur sagen. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es dauert nicht mehr lange, dann muss ich den Podcast hier alleine machen, weil der Andreas dann auf Europa- und Welttournee ist.
Ja, nee, du, dank Internet können wir ja, wenn ich auch in New York, in den Club, in der Single London, können wir da natürlich immer zwischendrin podcasten, aber die Zeit zu finden wird dann natürlich schwieriger, aber für dich, lieber Sebastian, bin ich natürlich immer da.
Ja.
Das von der Bühne. Nein, Spaß beiseite. Also ich muss wirklich sagen, da muss ich auch nochmal den Pyramiden danken. Wir hatten ja eine kurze Probe davor und die war so super kreativ, wo wir, eigentlich wollten wir ein Stück spielen mit Bläsern. Das war so die Idee, da war auch schon ein Bläser-Arrangement dabei. Das kam aus der Tube und dann haben wir das jetzt mit Heavy Metal, also mit Lohorn und Posaune, live unterstützt. Und dann war die Probe aber so kreativ, dass wir da gleich nochmal ein zweites und zweieinhalbtes Stück entstehen lassen haben. Und das hat echt Spaß gemacht. Und wir haben Ideen, wie es weitergeht. Da gucken wir mal. Aber ich glaube, die Pyramiden, die stehen allein da und stehen richtig gut da und machen richtig, richtig gute Live-Show. Also wer die auch mal ohne Bläser sehen will, falls die nicht dabei sind, schaut ihr euch unbedingt an und hört ihr euch an, aber auch mit Bläser.
Ja.
Der Heavy hört sich schon ziemlich gut.
Und nicht vom Namen und von der Musikrichtung abschrecken lassen. Es wird Bertolt Brecht zitiert und ich weiß nicht was. Also.
Ja, und Fesel.
Und der
Name der Pyramiden.
Genau, also auf jeden Fall ein Erlebnis. War super toll und ich hoffe, die Pyramiden und dich, also euch, jetzt dann zukünftig vielleicht noch das ein oder andere Mal zu sehen.
Ja, aber vielleicht spielen wir ja auch, Sebastian, hatte ich mir gedacht, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr gering, vielleicht spielen wir natürlich auch mal anlässlich einer Papst-Audienz oder können mal zu einer Papst-Audienz und damit leite ich geschmeidig über
Ja, sehr geschmeidig.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß. Aber zu ein bisschen Blick in die Aktualitäten, was ist passiert seit letztem Mal? Wir haben einen Papst, Habemus Papam. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber also ich freue mich ja, oder ich habe da gar keine großen Einblicke und Erkenntnisse, aber so ein bisschen tut es was mit meiner Vorstellung, die jetzt selbst nicht groß ausgeprägt war, aber mit meiner Vorstellung vom Papstamt, wenn da ein Mensch aus den USA sitzt. Ich kann es dir gar nicht erklären. Ich traue es mir ja schon fast nicht zu sagen, aber irgendwie ist es was anderes.
Ja. Wie es dir geht. Ich fand es eigentlich, denn er war ja, also man muss es natürlich immer in Relation sehen innerhalb der katholischen Kirche, aber er gilt ja einer, und ich glaube, das ist auch glaubwürdig, als sozusagen einer der liberalen ehemals Kardinäle, jetzt Papst, die katholische Kirche so hat. Ich fand es tatsächlich in dem Zusammenhang, weil er ja auch eigentlich nicht so auf dem Schirm war der Favoriten für das Papstamt. Ich fand es auch erstaunlich, wie schnell das Ganze dann ja doch ging. Es war ja auch eines der schnellsten oder kürzesten Konklave aller Zeiten, wie ich dann auch noch nachher noch gelesen habe. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass man da vielleicht auch einen Konterpunkt setzen wollte mit diesem Papst, der noch dazu als relativ liberal gilt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Trump-Administration zum Beispiel und dieser Papst noch sehr viel Spaß miteinander haben werden. Kann man nur hoffen. Ich glaube, da kann man aber in dem Fall tatsächlich ganz guter Dinge sein. Ich habe da auch nicht wirklich was mit zu tun, aber hätte es, glaube ich, schlechter laufen können. Das ist so mein Gefühl dabei. Ja,
wahrscheinlich. Ja, bei mir ist es nur so, irgendwie hatte ich so überlegt, der Übergang vom alten Europa, wobei das ja auch nicht stimmt. Ich habe es von mir auch schon nicht zu Europa, aber zu irgendwie in die moderne Welt und irgendwie, fand ich das, jedenfalls hat es was mit mir gemacht. Ich will dir aber noch zwei lustige Geschichten erzählen, wenn ich das ganz kurz darf, zum Papst. Und zwar war das so, dass ich, als der weiße Rauch aufschien und damit angedeutet wurde, dass die Kardinäle einen neuen Papst gefunden haben, da hatte ich gerade, da ging ein Vortrag los, den ich gehalten habe, zum Thema, lustigerweise, KI und die Religion. Da schwimmten die Leute, da waren ein paar Leute da. Ja. Und dann hat einer gesagt, ja, der weiße Rauch ist da. Und dann fand ich das irgendwie interessant, dass der Vortrag fertig war. 1,5 Stunden später wurde dann kundgetan, wer er ist. Und dazu habe ich auch noch eine lustige Geschichte. Und zwar war es so, als der jetzt verstorbene Papst gewählt worden ist, 2013 war das, da war meine Frau und mein damals noch kleiner Sohn und ich in den USA. Meine Frau hatte da an der Uni in Miami gearbeitet. Und da ist er Benedetto eben zurückgetreten. Und dann war die Frage, wer neuer Papst wird. Und meine liebe Frau hat gesagt, der heißt bestimmt Franziskus. So war es ja auch.
Wunder.
Also, der Tipp, Larry, richtig gut gemacht.
Ja.
Und jetzt pass auf, da haben wir natürlich jetzt, wo die neue Wahl anstand, ist mir dann irgendwann geschrieben von unterwegs, der heißt Leo. Und wie es der Zufall oder die Vorhersehung will, heißt der jetzt auch Leo. Und ich habe nur die Nachricht dann nach diesem Vortrag dann auf meinem Handy gesehen. Leo, Ausrufezeichen. Also, wir werden in Zukunft, ich habe gesagt, wir werden in Zukunft auf die Lottozahlen.
Das, oder wenn du mal wieder eine Wette mit mir eingehst, fragst du vielleicht deine Frau vorher.
Davon wollen wir hier nicht sprechen. Also nicht heute.
Ja. ist okay. Was haben wir denn heute, Andreas? Heute haben wir auch ein, denke ich, wieder spannendes Thema, mit dem wir uns, oder einen ganzen Themenkomplex, mit dem wir uns eigentlich beschäftigen wollen. Nämlich, ich will es mal so umschreiben, mit der Frage, wie denn Wissenschaft und Politik vielleicht zusammenhängen können und normativ gewendet vielleicht auch mit der Frage, wie weitreichend dieser Zusammenhang denn sein sollte oder was aus bestimmten Zusammenhängen dann vielleicht auch folgt, oder?
Ja. Ist gut beschrieben. Und hatte ich noch hinzufügen würde ich vielleicht so die Perspektive, wie denn Wissenschaft auch reagiert oder reagieren kann. Mit Blick auf politische Vorgänge, politischen Zeitgeist. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall ein paar schöne Sachen und Themen gefunden.
Ja, ob es schön ist so im Einzelnen, wissen wir nicht. Aber ich würde sagen, nichtsdestotrotz, wir gehen rein.
Ja, lieber Sebastian, ich habe heute in der Vorbereitung dieser Sendung einen Text gefunden auf Zeit Online. Beziehungsweise, ich habe den wieder rausgekramt, denn ich habe ihn eigentlich schon vor einer Weile gefunden. Der ist am 14. April geschrieben worden oder veröffentlicht worden. Und Autor ist Jakob Eder. Der Text heißt, wenn jeden Tag die E-Mail kommen kann.
Ja.
Eder ist Professor für Geschichte an der, ich kannte sie nicht davor, Barenboim-Seid-Akademie in Berlin. Eigentlich interessanterweise eine Musikhochschule, aber die haben auch einen Studiengang und Lehrangebot in den Humanities. Und er ist da eben Historiker, forscht schwerpunktmäßig zum Holocaust und der Erinnerungskultur hier und drüben vom Atlantik. Und der hat einen Text geschrieben, in dem er mehr oder weniger berichtet von einer Konferenzreise, die er nach Nebraska, an die University of Nebraska in Lincoln gemacht hat, wo Konferenz gab zum Holocaust. Und dann hat er ihm so ein bisschen beschrieben, ja, mit welcher Befürchtung man so unter Trump-Administration dahin fährt, kommt man rein, wird man irgendwie wieder zurück oder abgeschoben oder kommt ins Gefängnis.
Ja.
Darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Was ich an dem Text interessant fand, war der Bericht oder der Erfahrungsbericht zu den Erfahrungen, die der Autor in den USA gemacht hat. Der hat nämlich dann so beschrieben, wie es den Leuten in den USA so geht. Und der Hintergrund dazu, um das so ein bisschen einzuordnen, ist ja der Kampf der Trump-Administration gegen die Universitäten und gegen die Wissenschaft. Der Präsident J.D. Vance hat schon 2021 erklärt, dass die Universitäten der Feind seien. Und Jakob Eders Text gibt uns jetzt so ein bisschen Einblicke darin oder da hinein, was das denn bedeutet. Er erzählt zum Beispiel, dass er gleich in der ersten Pause mit einer Kollegin gesprochen hat, die gesagt hat, ihr Grant, also ihre Stelle, die Finanzierung einer Stelle, die sie eigentlich antreten sollte, wurde jetzt
abgelehnt
oder zurückgenommen. Sie hatte sie eigentlich schon zurückgenommen, weil sich ihre Forschung mit Rassismus beschäftigt. Also es war eine historische Forschung über Rassismus. Und das ist ja eins der Themen, die die Trump-Administration umdrehen will. Und tatsächlich, der Text verortet das oder sagt auch, dass eigentlich die Trump-Administration, die Präsidentschaft Trumps, eigentlich so eine geschichtspolitische Umdrehung machen möchte. Mhm. Also der kritische Blick auf den Umgang mit Rassismus in den USA oder mit Rassismus und den Umgang damit, der soll zurückgebaut werden. Ja, das soll eben nicht kritisch drauf geschaut werden, auch was sind die strukturellen Ursachen, wo findet Rassismus statt, explizit, implizit. Es soll viel mehr, schreibt da dann auch, die anderen Stimmen zu Wort kommen, diejenigen, die Rassismus befürworten und den propagieren, Rassismus und Faschismus. Ja. Und die Forscherin beschäftigt sich in ihrer Forschung damit und kriegt ihre Stelle eben nicht mehr finanziert. Und noch ein paar andere Beispiele nennt er. Er sagt zum Beispiel, dass die MAGA-Leute, also die Befürworter dieser Trump-Bewegung, Make America Great Again, dann auch kritisch nachfragen und Lehrinhalte gerade in den Geschichtswissenschaften oder aus den Geschichtswissenschaften verlangen, um zu gucken, um die dann die Menschen dann anklagen zu können. Guck mal, ihr verwendet die Begriffe, von denen die Trump-Verwaltung ja zum Beispiel sagt, sie dürfen nicht mehr offiziell benutzt werden. Ja. So, von Frauen über Rasse oder Rassismus und dergleichen. Also die machen da richtig Druck und Nebraska, und Lincoln ist, sagt ein ganz rotes Territorium, also durch und durch republikanisch orientiert. Die das Geschichtsdepartment, die Geschichtsfakultät, die sei noch liberal und sozusagen eine Insel liberalen Denkens und einen offenen Denkens, aber die fühlen sich eben massiv unter Druck gesetzt. Und das fand ich interessant. Und eine Sache, und dann komme ich jetzt auch gleich noch zu Fragen an dich. Der Text ist wirklich lesenswert.
Ja.
Deutet viel an und berichtet viel, was der Autor erlebt und wie es in Amerika zugeht. Packen wir in die Shownotes, definitiv, ja. Eine Sache ist mir in Erinnerung geblieben, die ich mit dir gern diskutieren wollte. Will ich viel Themen, aber eine konkrete Sache ist mir in Erinnerung geblieben. Und zwar sagt er, dass die MAGA-Leute anfangen, berufliche Kommunikation zu verlangen. Also die wenden sich an die Universitäten und sagen, bitte zeigt uns, was die Professorinnen und Professoren alles schreiben mit E-Mail. Und Nebraska erlaubt es wohl gesetzlich, dass sowas möglich ist. Und ich dachte da im ersten Moment, hui, das ist aber ganz schön krass, ja. Und natürlich passiert, was zu erwarten ist. Die Leute gehen woanders hin, um zu kommunizieren mit anderen Menschen, WhatsApp und reden oder Telefon.
Ja.
Aber ich dachte mir, das ist ganz schön krass, ja. Also so Transparenz, aber ja nicht um der Transparenz willen, sondern um sie dann anzuschwärzen. So. Und bei zweiterem Gedanken dachte ich, aber da ist ja an sich was dran. Also Transparenz zu ermöglichen, also die gesetzliche Grundlage gewissermaßen dafür zu schaffen, dass Leute ihre berufliche Korrespondenz offenlegen müssen. Nicht zuletzt aus dem Grund, Wissenschaft ist zumindest in Teilen auch öffentlich finanziert. In den USA ist es ein bisschen anders mit den Privatuniversitäten, aber zumindest zum Teil öffentlich finanziert. Und irgendwie denke ich, ja, dann hat die Öffentlichkeit auch einen Anspruch darauf, wissen zu können, was eigentlich an den Universitäten vorgeht. So, ich hatte dann noch weitere Gedanken, aber mit dem wollte ich dich jetzt mal belästigen mit dieser Frage, was du davon hältst, dass es doch sinnvoll ist und vielleicht auch eine Einschätzung. Deine Einschätzung wollte ich hören zu dem, ja, was in den USA passiert. Vielleicht können wir auch gleich noch ein bisschen Hintergrund
dazu. Ja, also jetzt erstmal zu dem letzten Punkt. Also davon halte ich natürlich überhaupt nichts. Und das sehe ich auch tatsächlich ganz anders, weil das nichts mit einer öffentlich finanzierten Wissenschaft oder für eine öffentlich finanzierte Wissenschaft relevanten Transparenz zu tun hat. Ja. Also man kann, wobei ich auch, das ist ja eine Diskussion, die auch bei uns immer mal wieder und da letztlich schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten geführt wird, welche Ansprüche die Öffentlichkeit in Anführungsstrichen gegenüber der Wissenschaft in Anführungsstrichen hätte, wo Wissenschaft doch zumindest an den staatlichen Universitäten eben öffentlich gefördert und finanziert wird. Ich finde, das ist da sehe ich grundsätzlich, was sozusagen wissenschaftliche Ergebnisse angeht, ja, und vielleicht auch die Fragestellungen, die angegangen werden, dass es da ein bestimmtes öffentliches Interesse daran gibt, den Punkt verstehe ich grundsätzlich. Auch wenn ich andererseits da keine sozusagen dezidierte Bringschuld sehe seitens der Wissenschaft. Ja, also es gibt eben auch und letztlich für die Gesellschaft, für die Öffentlichkeit jeweils in Anführungsstrichen sehr relevante wissenschaftliche Ergebnisse, die man aber vielleicht auch als solche gar nicht großartig gut kommunizieren kann. Ja. Mhm. Also ich denke da an verschiedene Fragen, wenn wir jetzt in unseren Fachbereichen sind, der theoretischen Philosophie. Ich denke aber auch an Naturwissenschaften, beispielsweise die Physik, ja, sei sie jetzt theoretisch oder nicht, ja. Natürlich kann man das alles irgendwie so aufbereiten und es dann öffentlichkeitswirksam kommunizieren. Die Frage ist aber, was davon wirklich übrig bleibt, auch oftmals, und ob das dem, was Wissenschaften machen, eigentlich gerecht wird. Also was ich damit sagen will, ist, dass ich schon grundsätzlich, ich verstehe einerseits, ne, so diesen, jetzt mal salopp gesagt, wir bezahlen ja dafür, dann wollen wir aber auch wissen, was ihr da macht, ja, das verstehe ich schon, ja, aber als Gesellschaft bezahlen wir bestimmte Leute auch sozusagen als Expertinnen und Experten für etwas, ja, und damit delegieren wir auch in bestimmter Weise neben der besonderen Rolle, die Wissenschaft nochmal einnimmt, ja, Stichwort Wissenschaftsfreiheit, damit delegieren wir aber sozusagen bestimmte Aufgaben eben an diese Leute, ja, weil wir sie selbst eben nicht alle durchführen können oder bewältigen können, diese Aufgaben. Ja. Das ist aber das eine, und das hat, um jetzt den Kreis wieder zu schließen, überhaupt nichts mit irgendwelcher E-Mail-Kommunikation zu tun, die zwischen zwei oder mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erfolgt. Also Stichwort Datenschutz, Privatheit und, was man da jetzt alles diskutieren könnte, unter dem amerikanischen Verständnis von Freiheit, unter dem Konzept, was man da hat, kann ich das ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen. Und frage mich dann tatsächlich an der Stelle auch immer so ein bisschen, warum. Frage ich mich im Moment in den Vereinigten Staaten sowieso, warum es da eigentlich keinen Widerstand gibt. Ja? Es gibt ein paar Ausnahmen, ein paar kleinere, aber warum es eigentlich sozusagen von einer Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da nicht wirklich Gegenwind gibt. Ja? Das ist das, was ich mir dann da so ein bisschen, oder die Frage, die sich mir dann darstellt.
Ja, da gibt der Text auch eine Antwort, und da habe ich auch ein bisschen recherchiert, so andere Antworten, erzähle ich gleich nochmal was dazu, aber zu dem ersten Punkt, ich sehe das natürlich dann tatsächlich im dritten Durchgang meines Überlegens über diese Frage, ja, ist es denn dann nicht doch ein berechtigter Anspruch, da auch Einblicke in den Betrieb der Wissenschaften kriegen zu können? Ja. Also in diesem im letzten Urteil stimme ich dir da tatsächlich mit dir überein. Ich sehe das auch so. Es gibt, glaube ich, schon, also ich hatte so überlegt, naja, es gibt so die Idee der Wissenschaftsfreiheit oder den Wert der Wissenschaftsfreiheit, von dem wir ja auch profitieren. Ja, letztlich kann mir niemand sagen, welchen Forschungsfragen ich nachgehe. Ja, mir vielleicht schon, aber jetzt so auf der Professoren- und Professorinnen-Ebene
nicht.
Ist diese Art von Freiheit gegeben. Und es macht auch Sinn, aber mit Freiheit geht auch, könnte man natürlich sagen, Verantwortung einher. Ja. Beziehungsweise wäre das sozusagen der Deal, den jetzt mal abstrakt gesprochen die Gesellschaft mit der Wissenschaft gemacht hat. So könnte man sich das zusammenbauen, das Bild. Ja, wir lassen euch, aber dann stellt eure Dienste doch arbeitet zu unserem Wohle, also zu gesellschaftlichem Wohle. Und damit ist so ein bisschen natürlich auch die Verantwortung gegeben oder angesprochen, auch die Ergebnisse, ja, wie du es schon genannt hast, der Wissenschaft kundzutun, unter die Leute zu bringen, verständlich zu machen, aber auch die Auswahl so zu gestalten der Themen, die im Dienste der Gesellschaft sind. In Klammern, natürlich ist das alles sehr, sehr, sehr ideal und idealistisch formuliert. Die Themenauswahl schon angefangen. Folgt natürlich durchaus auch anderen Anreizen und Anreizsystemen. Ja, ich brauche Publikationen, weil das die Währung ist, mir Anstellungen verschafft und dergleichen. Aber grundsätzlich, Klammer zu, aber grundsätzlich würde ich eben schon sagen, dass wir uns Wissenschaft und Gesellschaft so vorstellen können. Ja? Da ist ein Deal und ihr dürft frei walten und gestalten, aber habt gewisse, also wir haben gewisse Anforderungen an euch dann, ihr gebt uns das Versprechen, eure Arbeit eben auch nutzbar und verständlich zu machen. Aber unabhängig davon ist es absolut so, dass der Betrieb der Wissenschaft, wenn es nicht sich um zum Beispiel die Anschaffung teurer Instrumente geht, mit denen irgendwelche physikalischen, chemischen Sachen untersucht werden sollen, die dann eben finanziert werden müssen und wo gewisse Transparenzregeln Sinn machen. Aber der Betrieb der Wissenschaft zu kommunizieren mit dir, wenn wir an einem gemeinsamen Paper schreiben, das ist nun wirklich nicht gedeckt von diesem Agreement. Abgesehen davon, dass wir dann doch auch in unserem Netzwerk an Leuten, die wir kennen und anschreiben, auch beruflich doch auch mal eine private Sache schreiben und fragen, wie es geht und was erzählen.
Die niemanden was angehen einfach.
Und dann wäre es dann auch so, dann können wir sagen, okay, das schwert sich. Also ist jetzt schon sehr detailliert, aber dann schwert sich diese Sachen und gibt nur die relevanten Sachen raus. Aber das wiederum, das müsste doch eigentlich Republikanern deutlich sein, das führt ja zu einem massiven Verwaltungsaufwand, der wieder Geld kostet. Und da würde man sagen, also das kann ja nicht im Sinne der US-amerikanischen Republikaner und Republikanerinnen sein. So, jetzt wollte ich aber noch eine zweite Sache sagen oder antworten auf die Frage, warum niemand was tut. Tatsächlich stellt der Text oder der Autor auch kurz die Frage und sagt, naja, also man muss schon konstatieren, die Leute haben halt auch Angst.
Klar.
Das kann ich schon verstehen. Was Falsches zu sagen, was Falsches zu machen, ist natürlich dann problematisch, wenn die auch so voreilig oder im Voraus einen Gehorsam dann Themen so auswählen, dass sie durchgehen. Aber man könnte natürlich sagen, da kann man eine gewisse Kreativität walten lassen. Ja, man muss dann halt die kritischen Begriffe nicht im Titel nennen, aber irgendwo drin verstecken. Ich würde ja sagen, viele der Magerleute verstehen es auch einfach nicht, wenn ich sage. Aber das kann ja nicht die Lösung sein.
Ja.
Der Autor sagt aber, die Leute machen trotzdem ihre Arbeit. Also sie lehren trotzdem, sie gehen auf Konferenzen und sie halten, wie dieses Beispiel, das er selber beschreibt, zeigt, Konferenzen ab, laden internationale Gäste ein und dergleichen. Und also die Arbeit geht voraus. Was aber auch, was ich woanders dann gehört habe, es gab lustigerweise am selben Tag, als dieser Text erschienen ist, gab es im SWR, im Radio, eine Folge des SWR Kulturforums, wo auch gefragt wurde, wie geht es weiter mit der Wissenschaft?
Ja,
und Hintergrund war, das kann man vielleicht auch noch erzählen, dass einige hochrangige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die USA verlassen haben. Also Bekannte, wir kennen es aus der Philosophie, wir haben ihn, glaube ich, schon einmal auch im Podcast besprochen, Jason Stanley, großer Faschismusforscher auch, so aus der, wie kann man sagen, Philosophie und der hat die USA in Richtung Kanada verlassen, Historikerinnen und Historiker auch, nur wenige, aber so das als Antwort auf, das ist auch eine Reaktion.
Naja, dann ist er ja bald wieder Amerikaner.
So, genau. Ja, genau. Grönland fällt auch aus. Ja. Die sind vielleicht noch schneller. Naja, also das passiert so. Und vor dem Hintergrund wurde eben gefragt, wie geht es denn weiter? Unter anderem wurde auch diskutiert, und das passiert ja auch schon, dass amerikanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland angeheuert werden. Es wird zumindest stärker darüber nachgedacht, ob man nicht so Anreizprogramme schaffen soll, um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
kann ich dir jüngst was aus Norwegen berichten.
Oh ja.
Denn das norwegische Research Council, das ist so ein bisschen vergleichbar mit der DFG bei uns, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die ja viel Forschung auch finanziert. Und die haben jetzt staatlich unterstützt legen jetzt ein Programm auf, mit dem sie explizit auch in ganz bestimmten Themenbereichen, da geht es um KI, Nachhaltigkeit und Gesundheit, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wollen sie US-amerikanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Norwegen holen. Also diese, das ist schon ein Schritt weiter nochmal, ne? Als bei uns. Die haben jetzt gesagt, sie machen das. Und ja.
Es stellt natürlich ganz eigene Fragen nach dem Brain-Drain und der Erlaubtheit gewissermaßen oder jedenfalls der ethischen Qualität solcher Maßnahmen. Aber ich denke, zumindest aus dem Blickwinkel des Eigeninteresses ist es ja durchaus nicht verkehrt, jetzt auch eben die Situation auszunutzen und zu sagen, naja, dann lass uns profitieren. Und auch aus einem altruistischen Motivation heraus, die Forschung, die die Leute eben machen, dann hochrangiger Natur, die soll ja auch weitergehen und so der Gesellschaft zugutekommen. Das Schöne an der Wissenschaft ist ja, dass sie international ist und nicht auf Länder beschränkt.
Genau, das wäre jetzt meine Antwort gewesen. Ne? Das müssen ja nicht, also es sind sicherlich auch egoistische Motive, da müssen wir, glaube ich, nicht drum rumreden, ja. Aber es ist ja, was wäre die Alternative, dass eben diese Forschung, zumindest dieser Personen, um die es dann da geht, eben nicht mehr stattfinden würde. Ne? Ja. Und damit wäre ja nun auch niemandem geholfen, tatsächlich.
Ja, absolut, ja.
Jetzt
lass mich nur einmal die Geschichte, die ich da im Radio gehört habe.
Ja, sorry, jetzt habe ich
dich. Nee, alles wunderbar, nur zu Ende führen, denn da kommt ein interessanter Aspekt nochmal raus, der die Situation in den USA zumindest teilweise auch erklärt. Denn da wurde auch die Frage gestellt, warum tun die denn nichts, die Leute, und stellen sich nicht hin auf die Straße? Und dann sagte einer der Gäste in diesem Kulturforum, sagte, naja, wir müssten uns schon anschauen, die Universitäten, die hier so unter Druck sind, die werden halt in den USA teilweise und teilweise massiv von Leuten finanziert, die dem Trump-Lager angehören. Dazu muss man zwei Sachen wissen. Der Angriff auf die Universitäten besteht nicht nur darin, dass eben einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mundtot gemacht werden soll oder nicht finanziert werden soll, sondern die Trump-Administration sagt, ihr kriegt kein Geld mehr, ihr Universitäten, wenn ihr nicht. Ja, und dann kommen die Anforderungen, zum Beispiel die Pro-Palästina-Camps auflöst, die an der Columbia University stattgefunden haben, und andere Dinge macht, die wir wollen. So, und die meisten Universitäten oder viele der hochrangigen bekannten Universitäten sind dem gefolgt, ja, aus Angst, Geld zu verlieren. Einige nicht. Harvard zum Beispiel hat sich dem entgegengestellt. Es ist jetzt aus zweierlei Punkten interessant, weil eben erstens gilt, wie der Gast in der Sendung gesagt hatte, dass das Geld für die privaten Universitäten von Stiftern und Sponsoren kommt, die eben eigentlich auch dem Magerlager angehören. Ja, das sind halt die Reichen, die auch für Trump dann gespendet haben in seinem Wahlkampf, und die finanzieren das. Und die haben dann auch entsprechende Maßnahmen oder Druckmittel, um die Universitätsleitungen gefügig zu machen. Und das Zweite ist aber, und muss man auch bedenken, die haben sehr viel Geld, gerade weil es finanzkräftige Besitzer sind, könnte man sagen, diese Universitäten, oder weil die Besitzer finanzkräftig sind, da könnte man eigentlich erst recht sagen, naja, ihr müsst von so ein bisschen, in Anführungsstrichen, staatlicher Förderung, von dem müsst ihr gar nicht euch abhängig machen. Ihr könntet eine Weile durchaus auch ohne dieses Geld klarkommen. Und die Harvard University, die ist jetzt offensichtlich diesen Weg gegangen, hat die Anforderungen nicht umgesetzt. Und das finde ich interessant, weil sich da schon die Frage stellt, auch, ja, die du vorher genannt hast, ja, wie politisch oder wie politisch kann und darf Wissenschaft sein?
Ja. Schwierige Frage. Ich habe die Frage ja vorher gestellt. Ne? Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass du mir eine Antwort darauf gibst. Also da würde mir jetzt aus dem Stegreif, aber du kannst es ja dann gerne gleich, also du hast wahrscheinlich eine viel bessere Antwort darauf, genau. ich würde zum ersten Mal sagen, es geht in einem bestimmten Sinne schon um Wissenschaftsfreiheit eben, ja, auch auch als politische Forderung. Da müsste man sich aber nochmal selbst drüber unterhalten, und da habe ich ja auch gleich noch was für dich dann. zum Thema Wissenschaftsfreiheit ein eher negatives Beispiel. Also was das eigentlich beinhaltet, ne, mit welcher Verantwortung das einhergeht und so weiter und so weiter, das tatsächlich als eine politische Forderung und wo eine wohlverstandene Wissenschaftsfreiheit eben an ihre, wo die beschnitten werden soll, ja, da muss Wissenschaft dann sicherlich auch politisch werden, ja. Es gibt bestimmt auch noch eine ganze Reihe weiterer Themenkomplexe und Kontexte, wo man jetzt darüber diskutieren würde. Es gibt ja auch immer, das hängt sicherlich auch mit dieser Entwicklung oder diesen Debatten darüber zusammen, dass Wissenschaften eben als öffentlich finanzierte, ne, etwas an die Gesellschaft zurückgeben sollen. Was davon, auch welche normativen Forderungen, welche politischen Forderungen eben in, sozusagen in den politischen Diskurs einer Gesellschaft zurückgetragen werden sollen, wo dann die Grenzen zum politischen Aktivismus sind, ne? Ob sich Wissenschaftlerinnen als Aktivisten sozusagen ja am Diskurs beteiligen dürfen, sollen, können, ne? Ob sie dann noch Wissenschaftlerinnen sind und. Also deswegen, du merkst schon, ich finde das ganz schwierig, aber wenigstens eine Kernforderung, und die wäre ja hier, denke ich, auch dann eine der zentralen, die angesprochen ist, wäre politisch kämpfen zu dürfen für eine wohlverstandene Wissenschaftsfreiheit einerseits und ich denke auch für eine angemessene Finanzierung des wissenschaftlichen Unterfangens. Ja. Ja. Was sagst du dazu? Ja. Du hast bestimmt noch jede Menge mehr.
Nee, gar nicht. Ich stimme dem ausnahmsweise ziemlich zu. Ich hätte das aus dem Blickwinkel betrachtet, dass wir erstmal unterscheiden zwischen sozusagen der Fragen oder dem Anspruch an Wissenschaft als Institution beziehungsweise an die Institutionen, also eine Universitätsleitung, das Management der Wissenschaften und die Frage. Und da würde ich schon sagen, aufgrund dieses Deals, von dem ich vorher sprach, ja, zwischen Gesellschaft und Wissenschaft, wenn wir das mal so abstrakt formulieren wollen, würde ich sagen, naja, dann da seid ihr schon als Institution, das bezieht sich natürlich immer auf Personen, die das dann umsetzen, aber als Institution gefordert, so wie du sagst, eben dann auch für die Einhaltung dieses Deals, den wir für gerechtfertigt empfinden. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, eben Freiheit und aber auch die Wissenschaftsverantwortung, die damit einhergeht. Ja. Für diesen Deal zu kämpfen und dann auch hinzustehen, das ist natürlich im Einzelfall immer schwierig, ja, wenn man abhängt und so als Institution von Finanzierung und so weiter. Aber ich glaube, da würde ich schon eine starke Rolle sehen und auch den Anspruch, dass ihr euch hinstellt. Und das müssen wir auch, glaube ich, unterscheiden von auch der Frage nach sozusagen dem Anspruch von oder an einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ja tatsächlich in so einem Wirtschaftsgefüge drin sind, in den USA noch viel mehr, und dann natürlich andere Abhängigkeiten auch haben. Also an Doktorandenebene ist man vom Chef abhängig und man ist auf Karriere, auf positive Förderer angewiesen und auf das richtige Umfeld, die richtigen Publikationen zu haben und so weiter. Und dennoch glaube ich, dass dieser Anspruch an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerichtet werden kann, sich eben auch für den Erhalt dieser Arbeitsbedingungen, letztlich für den Erhalt dieses Deals einzusetzen.
Arbeitsbedingungen ist vielleicht noch mal ein eigenes Thema.
Da
kommt
Thema,
nämlich auch sozusagen das Thema Angst, ne, und Abhängigkeitsverhältnisse noch mal in einem anderen zusammen. Also, aber sozusagen für diesen Deal auf der abstrakten Ebene, von dem du gesprochen hast, da würde ich dir recht geben, ja.
Ich glaube, der hängt damit zusammen. Und tatsächlich ist es ein gutes Beispiel, was du nennst. Denn das Thema war in den vergangenen Jahren, wenigen Jahren, durchaus auch in der Öffentlichkeit. Denn viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich mit dem sogenannten Wissenschaftszeitvertragsgesetz auseinandergesetzt. Also mit Arbeitsbedingungen, mit den gesetzlichen Regeln, die festlegen, wie und wie lang und unter welchen Bedingungen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten können und sollen. So, und jetzt, und das ist ein gutes Beispiel, weil es nämlich zeigt, okay, da braucht es echt, also und das ist nicht so ein erfolgreiches Bemühen, ja, also war ein bisschen öffentlich, aber so richtig politisch erfolgreich war das auch noch nicht. Aber das zeigt, glaube ich, eine Schwierigkeit. Du hattest es genannt, Abhängigkeiten, Anreizsysteme in der Wissenschaft. Und es zeigt aber auch, dass Wissenschaft eben kein organisierter Haufen ist, doch individualisiert und darin natürlich vernetzt mit anderen, aber es hat eben keine so eine Gemeinschaft. Aber dieses Beispiel ist trotzdem interessant, weil es zeigt, dass durch die Initiative einiger mit Hilfe der Social Media, wo dann zum Beispiel der Hashtag Ich bin Hanna hieß es, weitergegeben worden ist, doch ein Bewusstsein dafür geschafft worden ist, dass Arbeitsverhältnisse prekär sind. So, und ich frage mich, also vielleicht würde ich es weniger als Anspruch an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellen, aber ich frage mich, und das meine ich ganz ernst, ob wir nicht überlegen sollten, eine ähnliche Bewegung zu gründen, zumindest irgendwie die Wisdom of the Crowd zu sammeln, also die Weisheit der Masse zu sammeln, um jetzt anzufangen zu überlegen, wie unser Wissenschaftssystem, ja, angefangen von der Anfänger, von den Studierenden über die Doktoranden, die Postdocs, den Mittelbau, den Festangestellten zu den Professorinnen und Professoren, dass die sich zusammensetzen und jetzt überlegen sollten, wie wir solchen Zeiten oder der Entwicklung hin zu so einer Politik auch bei uns entgegentreten sollen.
Ja.
Also die Frage, wie wir unser Wissenschaftssystem resilient machen können, um zu verhindern, dass sollte je eine AfD an die Macht kommen, um zu verhindern, dass dann eben ähnlicher Druck auf die Wissenschaft passiert. Ja. Und ich denke, wenn wir jetzt anfangen, uns zusammenzusetzen, mal zu überlegen, was bedeutet es, dass wir Lobby machen, dass solche Transparenzgesetze, von denen wir vorher sprachen, nicht umgesetzt werden und dergleichen. Und ich würde irgendwie gern irgendwie das starten und sagen, lasst uns jetzt mal zusammensitzen, jetzt haben wir noch Zeit, und können überlegen, welche Maßnahmen getroffen werden, Wissenschaft resilient zu machen.
Das finde ich total gut. Ich glaube, das bin ich auch dabei. Machen wir morgen Gründungssitzung. Nein, aber was man dabei natürlich auch neben vielen anderen Dingen noch betrachten muss oder ins Auge fassen muss, ist, dass es ja auch zunehmend, ich nenne es jetzt einfach mal ein bisschen überspitzt, Angriffe von innen gibt. Und damit komme ich zu einem zweiten Text, über den wir vielleicht heute noch sprechen können, den Daniel Lukas, Philosoph an der, ist es die ETH oder die Uni Zürich, in der ND aktuell am 31.01.2025 veröffentlicht hat. Packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Und er berichtet davon, oder das ist sozusagen der Aufmacher in diesem Artikel, von einem eigentlich ganz gewöhnlichen Ereignis, wie wir es, die in den Wissenschaften unterwegs sind, ich weiß nicht, in jedem Semester zigmal zumindest machen können und wahrscheinlich auch tun, nämlich an Diskussionsveranstaltungen von externen Gästen teilzunehmen. Und er berichtet da von einer solchen Veranstaltung Anfang Mai 2024 mit Tim Henning, ist ein Professor für praktische Philosophie an der Uni Mainz, der ist auch relativ bekannt im deutschsprachigen Raum, denke ich, und Barbara Zehnpfennig. Und wer ist Barbara Zehnpfennig? Barbara Zehnpfennig war auch mal Professorin für Politikwissenschaften in Passau, ist aber in letzter Zeit vor allen Dingen durch ihre Aktivitäten, ist sie dann auffällig geworden, weiß man nicht. Also sie ist im Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, ne? Und da haben wir es ja wieder, Netzwerk Wissenschaftsfreiheit.
Naja, guter Punkt.
Die haben da also eine eine Diskussionsrunde gehabt. Er sagt jetzt auch gar nicht ganz genau, zu welchen Themen, ja, oder was da eigentlich hätte stattfinden sollen. Das ist aber vielleicht auch gar nicht der zentrale Punkt. Der zentrale Punkt ist, dass diese Mitgliedschaft von der Barbara Zehnpfennig im Netzwerk Wissenschaftsfreiheit in der Vorstellung erstmal sozusagen ausgelassen wurde und dass es sich bei diesem Netzwerk wenigstens bei einigen Mitgliedern, die bekannt sind, doch eher um ein rechts- bis strammrechts- bis teilweise sogar rechtsradikales Netzwerk handelt. Und auch diese Barbara Zehnpfennig im Laufe dieses Abends dann wohl sehr schnell abgeglitten ist, ne, in die üblichen Raunereien gegen Cancel Culture, den Woken-Druck, der uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern das Arbeiten unmöglich macht. Einen Satz habe ich noch rausgeschrieben. Im Laufe des Abends überlegte Zehnpfennig dann noch, ob manche Menschen nicht doch natürliche Sklaven im aristotelischen Sinne seien. Also muss man sich dann schon fragen, ja. Und wenn man sich dann eben anguckt, welche auch medial bekannter gewordenen Persönlichkeiten so in letzter Zeit in diesem Netzwerk sind, unter anderem Ulrich Vosgerau, der am berühmt-berüchtigten Potsdam-Treffen teilgenommen hat, und verschiedene andere Personen, die ich jetzt gar nicht alle namentlich nennen mag eigentlich, offenbar inzwischen gerichtsfest als rechtsradikal bezeichnet werden dürfen, die Verfahren am Hals hatten wegen tätlichen Angriffen gegen Studierende, ne? als Professorin und vieles andere mehr, dann wird, glaube ich, klar, was ich meinte mit dem Angriff von innen. Ne? Ja. Denn zugleich wird natürlich mit diesem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit etwas suggeriert, worum es eigentlich nicht geht und was auch dann dazu führt, dass auch im deutschsprachigen Raum relativ bekannte Institutionen wie zum Beispiel der Präfaktisch Philosophie-Blog oder auch Philpublia Texte und Interviews mit Personen aus diesem Netzwerk veröffentlichen. Teils als solche gekennzeichnet, teils aber eben nicht, ja. Diese Personen sensible Posten sozusagen innehaben, zum Beispiel ist eine Diversitätsbeauftragte an einer Hochschule. Es gibt jemanden, der ich glaube, bei der DFG im Fachbereich Geschichtswissenschaften sitzt, ne? Und da werden die Geldtöpfe verteilt, ne? Für die Forschung. Also eine, wie ich finde, hat mich richtig schockiert und ich bin auch sofort fertig. Vor allen Dingen auch dann deswegen, weil ich mich daran erinnerte, dass ich mal von irgendjemandem angeschrieben wurde, schon länger her, ich sollte doch diesem Netzwerk mal beitreten. Und ich hatte, also zum einen, ich habe es dann auch nicht näher nachgeguckt, ich hatte irgendwie eine Intuition damals, dass da irgendwas nicht ganz sauber ist und hab's dann auch ehrlich gesagt vergessen und hab's nicht gemacht und hab jetzt aber, als ich diesen Text las, nochmal bei denen nachgeguckt auf der Homepage. Ich werde auch da jetzt keinen Namen nennen, das kann ja jeder und jede mal selbst tun, aber ich war dann doch neugierig, wer denn unter diesen auf der Mitgliederseite über 700 genannten Mitgliedern, wer da alles so dabei ist, und bei manchen Namen wundert man sich wirklich, oder habe ich mich zumindest gewundert. Und auch da würde zum Thema Resilienz, und da schließt sich jetzt vielleicht der Kreis wieder, gehören, dass wir als die Personen, dazu zähle ich jetzt alle Personen, die mit solchen, ich nenne es jetzt mal Machenschaften, im Wissenschaftsbetrieb oder wissenschaftsnahen Betrieb zu tun haben, sozusagen sich auch dafür einsetzen, dass so etwas nicht möglich ist, wenigstens in dem Sinne, dass an den Hochschulen bekannt wird, wer in solchen Netzwerken, wer Teil solcher Netzwerke ist, was da für Positionen vertreten werden, welche Positionen eben nicht vertreten werden, und dass dafür Sorge getragen wird, dass solche Personen auch zumindest keine zentralen Posten für unseren Wissenschaftsbetrieb bekommen, ja. Jetzt habe ich lange geredet, sorry, was sagst denn du dazu? Also
total spannend, vielen Dank. Das hat, glaube ich, ganz, ganz viele Dimensionen, der Text oder das Thema, das du nennst. Als allererstes fiel mir auf und ein, dass da genau passiert, was wir, glaube ich, auch schon öfters mal angesprochen haben, nämlich sozusagen die Verpackung von Inhalten in eine, was wir vorher eigentlich als Wert auch hochgehalten haben, Wissenschaftsfreiheit, was einen Menschen, der nicht so eine gute Intuition hat wie du, eben dazu verleiten lassen könnte, zu sagen, ah ja, das ist ja interessant, die Wissenschaftsfreiheit, den können wir uns ja anschließen. Ich glaube, das ist natürlich schon auch komplex, das Thema. Und auch perfide. Du hast ja eben so Cancel Culture und Wokeness und so angesprochen. Viele Personen aus dieser, aus so einer Art Netzwerk Wissenschaftsfreiheit oder aus dieser politischen Richtung beklagen ja, dass man dann Leute nicht einlädt, weil sie eben eine unliebsame, in Anführungsstrichen, Meinung haben.
Ja.
Das ist eine echte Meinung. Und dann sagen sie ja, man cancelt es weg, was einem nicht recht ist. Und das wird dann oft verbunden eben so mit dieser linksgrün versifften Wokeness, also dem Wachsein, dem Aufmerksamsein in Sachen eben, wo kommt es zu Diskriminierung, wo kommt es eigentlich zu einem Rückbild des Geschichtsbild oder Rückbildung von Geschichtsbildern und dergleichen. Und das finde ich schon perfide. Und dann nämlich zu sagen, das ist ja dann nicht mehr Wissenschaftsfreiheit und auch nicht Meinungsfreiheit und Toleranz, was ihr übt. Das ist ein Thema, was wir oft schon hatten. Und das finde ich ein super Beispiel, dass das eben auch unter diesem Namen Wissenschaftsfreiheit in dem Feld, in dem wir tätig sind, auch passiert.
Und vielleicht noch ein Punkt, weil das auch wieder was ganz Ähnliches betrifft, was du vorher im amerikanischen Kontext benannt hast, Stichwort Angst. Ne? Mhm. Der Autor stellt sich dann die Frage, ja, was kann man denn da jetzt machen? Ja, ich habe jetzt ja schon natürlich sehr abstrakt und wenig konkret gesagt, was ich mir zumindest vorstellen würde, was man vermeiden sollte. Ja? Mhm. Aber er beschäftigt sich eben mit der Frage, was kann man denn jetzt tun? Ne? Und kommt dann zu dem Ergebnis, er ist ja selbst, wenn das so stimmt, auch prekär beschäftigt, ja, also zeitlich befristet beschäftigt und sagt dann ganz klar, einem solchen Netzwerk von Professorinnen auf Lebenszeit sich entgegenzustellen, ist natürlich per se schon mal schwierig. Und dazu würde jetzt kommen, dass das Netzwerk genau so diese Methoden einsetzt, die es beklagt bei seinen Gegnern, ja, und dazu gehören Einschüchterung, und verschiedene Gewaltanwendung offensichtlich, und ein paar andere Dinge, ja, und das macht es natürlich auch nicht ganz einfach. Und das Ganze, und das ist, wie du richtig sagst, finde ich ziemlich perfide unter dem Schlagwort der Wissenschaftsfreiheit. Ja, also es ist schon erstaunlich.
Ja. Ich glaube aber, und da schließt sich auch, glaube ich, der Kreis wieder zu dem, was ich vorher noch am Schluss zu der USA-Thematik meinte. Ich glaube, was wir daraus lernen können, ist, dass eben Vernetzung so wichtig ist.
Ja.
Also ich glaube, bislang und auch in Sachen sozusagen prekärer Beschäftigung über Überstunden und so, macht sich ja überhaupt keiner Gedanken in der Wissenschaft. Ja, könnte man ja auch mal sagen, ja, Leute, macht es, ihr arbeitet ja auch, aber wir tun es ja, glaube ich, schon auch aus einer sehr inneren und eigenen Motivation heraus. So, aber was ich sagen will ist, deswegen glaube ich, weil eben die Motivation auch so individualisiert ist und so, weil wir da einfach Lust drauf haben, ja, zu forschen und zu lehren und alles, beklagen wir uns vielleicht nicht. Aber ich glaube, was wir daraus lernen können, ist, dass wir, glaube ich, Leute zusammenbringen müssen, um für etwas einzustehen. Und die machen es offensichtlich erfolgreich. Ja, über 700 Leute, wie du sagst, haben sich dieses Netzwerk angeschlossen. Von den gestandenen Professorinnen und Professoren bis hin auch wahrscheinlich zu eben nicht Professorinnen und Professoren.
Ja, aber in der absolut überwiegenden Mehrheit sind es tatsächlich Professorinnen und Professoren.
Okay, ja. Also. Aber die können profitieren, die können natürlich Lobbyarbeit leisten und die können dann über ihre Posten oder über die Netzwerke allgemein natürlich dann auch Druck ausüben, so wie du es beschrieben hast, ja, haarsträubend. Aber vielleicht muss man es eben umdrehen und sagen, naja, dann sollten wir doch auch eine Bewegung schaffen, ein Netzwerk schaffen, das dafür eintritt, also erstens für Resilienz gegenüber politischen Maßnahmen. Und die fangen offenbar mehr oder schneller an, als ich das gedacht habe, wenn nämlich jetzt schon Leute, die eben Cancel Culture und so weiter und auf Diversitätsposten sitzen, ja, entsprechende Entscheidungen treffen können, dann ist ja jetzt schon zu befürchten, dass sowas wie Diversität eben klein gehalten wird. Ich weiß, kann man im Einzelfall jetzt nichts sagen und es ist schon ausgemacht, wenn solche Leute solche Posten haben. Aber es steht doch zumindest zu befürchten, dass wenn deren Meinung nicht unbedingt pro Diversität ist, wenn die nicht viel von Diversität, Toleranz, Vielfalt, Buntheit halten, dass die jetzt nicht unbedingt dann ihren Job in diesem Sinne, also im bunten, im vielfältigen Sinne ausüben werden. So, das fängt also jetzt schon an. Deswegen ist doch umso wichtiger, dass wir diesen Netzwerkgedanken nützen und vielleicht nicht nur um einen Hashtag herum, sondern vielleicht eben auch in Bündnissen uns zusammensetzen und nicht nur gegen befürchtete politische Entwicklung und Ansprüche oder ein Einreißen dieses Deals zwischen Wissenschaft und Gesellschaft kämpfen, sondern auch jetzt schon hinstehen und, so wie es der Autor tut, in Veröffentlichungen, aber auch adressieren Universitätsleitungen und weisen darauf hin, passiert sowas. Aber eben auch im größeren Bereich, im politischen, sagen Lobbyarbeit in Anführungsstrichen auch, für diesen Deal, ja, für Wissenschaftsfreiheit. Aber ich finde die Idee eigentlich so eines Deals, den man aufrechterhalten muss, weil der sozusagen die Bedingungen.
Ja, klar, natürlich.
Also dafür einstehen, wird es ja umso wichtiger machen, oder?
Ja. Auf jeden Fall. Also, tatsächlich jetzt unabhängig von diesen konkreten Beispielen, ja, weil man über sowas ja, sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren, sogar noch länger, ja, vor 20 Jahren noch gar nicht so nachdachte. Da ging es dann, wenn überhaupt, tatsächlich eher um Beschäftigungsverhältnisse und sowas. Ja. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor mindestens 15 Jahren schon mit einem Freund von mir darüber diskutiert habe und er schon damals meinte, naja, warum tut ihr euch denn nicht zusammen? Also in allen anderen Kontexten, in allen anderen ist jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber in vielen anderen Kontexten tun die Leute sich zusammen, um ihre Interessen durchzusetzen. Ja? Mhm. Zum Beispiel, was auch immer, ja. Er sagte, bei euch kann ich das irgendwie nicht sehen und ich habe nie verstanden, warum. Eigentlich muss man auch davon ausgehen, dass bei euch ganz schlaue Leute da den ganzen Tag rumsitzen. tut doch mal was. Ja? Und von daher, die Situation hat sich natürlich noch ein Stück weit verschärft, könnte man sagen, insofern es eben nicht nur um Beschäftigung im engeren Sinne geht, sondern eben jetzt auch um solche Fragen, ja, wie Wissenschaft überhaupt gestaltet werden soll, was mit diesem Deal ist, von dem du jetzt immer so bezeichnet hast, ja, wie der vielleicht zukünftig aussieht oder eben nicht mehr, ja. Und von daher würde ich das total teilen. Müsste man sich vielleicht mal Gedanken drüber machen.
Ja, wie genau, also vielleicht nur so abschließend auch nochmal so ein paar Überlegungen, wie kann denn sowas vonstatten gehen? Also was würde so ein Netzwerk ausmachen? Wie würde es entstehen? Was könnte man denn tun? Vielleicht kann ich noch hinzufügen, dass eine solche Initiative allerhöchsten Segen hätte, also nicht vom zuvor genannten Papst, noch nicht. aber
kommt noch, nachdem die Pyramiden mit den Bläsern da waren.
Sehr gut. Also, da haben wir schon eine Aufgabe für die Pyramiden, den päpstlichen Segen für ein solches Netzwerk Resilienz in der Wissenschaft zu sorgen. Okay, einen anderen höchsten Segen hat es im Koalitionsvertrag, habe ich mal nachgeschaut, in anderen Zusammenhang auf Resilienz gestoßen.
Da ist von Resilienz die Rede, ja.
Genau, viel, aber vor allem wirtschaftliche Systeme sollen Resilienz haben. Aber es steht auch ein Passus drin, in dem es um Resilienz in der Wissenschaft geht. Ich zitiere das ganz kurz.
Ja.
Wir stärken die Forschungssicherheit, entwickeln gemeinsam mit der Allianz der Wissenschaftsorganisationen Leitlinien für den Umgang in sensiblen internationalen Kontexten und verbessern die Beratungsinfrastruktur. Wir bauen die Forschung zu Desinformationsaktivitäten aus und entwickeln ein Kompetenznetzwerk für unabhängige China-Wissenschaften. Zitat Ende.
Das, so. Jetzt, okay, ja, okay, nee, ich, das sage ich jetzt nicht. Ich hätte jetzt einen polemischen Kommentar gehabt, aber ja, den spare ich mir jetzt.
Ich glaube, ja. Wahrscheinlich ist da kein Dissens. Ich hatte auch vor allem bei dem zuletzt genannten Wissenschaftsbereich dann doch die Frage, ob es ein bisschen zu detailliert ist.
Ich sage nur Wissenschaft, Technik und Raumfahrt. Ne? Da haben wir, das ist so die gleiche, ja, genau. Das ist die gleiche Logik.
Ja. Exakt, da könnt ihr mal die letzte Folge, die vergangene Folge anhören. Ja. Da lassen wir uns darüber aus. Ja, aber du siehst, ich glaube, wir haben beide die Intuition, dass da natürlich grundsätzlich irgendwie eine Art Willen, auch wenn es wirklich nur ein paar Zeilen ist, zu oder ein, ja, vielleicht Bewusstsein schon zu viel, aber so ein Wahrnehmen, dass das ein Thema sein könnte, da ist. Es ist nur ganz kurz und es ist vielleicht zu wenig Wahrnehmung, es ist noch nicht mal ein Bewusstsein dafür, aber zumindest steht es drin. Aber zugleich steht auch nicht mehr drin, als dass eben China-Wissenschaften gestärkt werden sollen.
Ja, genau. So, und also ich, und wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, steht auch nur drin, wir wollen oder so, oder wir versuchen oder
Genau. Wir stärken, wir bauen und wir entwickeln, ja.
Ja.
Aber natürlich nicht was und wie. Aber ich nenne das nur deswegen, weil, um zu sagen, okay, es gibt irgendwie eine Art Minisegen für oder und ein Wahrnehmen dieser Problematik. Aber ich frage mich eben schon, wie sowas vonstatten gehen soll. Sollten wir mal einen Hashtag gründen oder sollten wir Leute zusammentrommeln oder vielleicht mag sich ja jemand mal bei uns melden. Ich glaube, wir wären wahrscheinlich beide sehr, sehr gern dabei, sowas auch mit anzustoßen, oder?
Auf jeden Fall. Also vielleicht sollten wir da nochmal abseits des Podcasts drüber sprechen. Und unabhängig jetzt von diesem Aufruf, den du gerade gestartet hast, also wenn es jemanden oder nach Möglichkeit noch mehrere Personen gibt, die Interesse daran haben, sich zumindest mal zu überlegen, wie man sowas aufziehen könnte, dann meldet euch bei uns und wir können ja auch mal darüber sprechen, oder?
Ja, jetzt haben wir haben es angestoßen.
Ja, wir haben es angestoßen. Ja, jetzt erstmal so wie es im Koalitionsvertrag angestoßen ist. Aber nein,
wir beabsichtigen, also, ein solches Netzwerk zu gründen.
Genau. Ja gut, Andreas. Das machen wir. Das behalten wir mal im Kopf. Lass uns darüber mal sprechen.
Ja gut.
Im Off.
Und in trauter Einigkeit.
Und in dem Fall in trauter Einigkeit. Ja, was soll ich sagen? Also ich würde sagen, wir kommen zum wichtigsten Thema der Sendung, oder?
Ja, haben wir eigentlich, es war nur Vorgeplänkel bis jetzt, ja. Was sind da an Musiktipps?
Ganz genau.
Kannst du ganz kurz nochmal sagen, wie viele Musiktipps ich noch übrig habe?
Wie viel du übrig hast, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall bin ich zwei vor. Du könntest jetzt, wenn ich heute einen nenne, dürftest du zum Beispiel heute oder wann auch immer noch drei nennen, damit wir wieder.
Ja, pass mal auf. Ja. Vielleicht kann ich das jetzt unseren Hörerinnen und Hörern auch direkt sagen. Im Vorgespräch hattest du mir angeboten, dass ich doch drei Titel heute nennen könnte, weil ich nämlich erzählt habe, oh, ich weiß gar nicht, welchen ich auswählen soll. Ich habe drei Titel zur Auswahl. Dann sagtest du, ja, nenn die doch alle, dann sind wir ausgeglichen. Ja, aber so funktioniert es nicht, lieber. So, das habe ich dir vorher gesagt und das sage ich jetzt nochmal.
Warum eigentlich nicht?
Ich lade dich sehr herzlich dazu ein, auch einen Tipp abzugeben.
Okay.
Und zwei. Hast du mich jetzt ja nochmal dran erinnert? Hab ich noch. Nein, Spaß beiseite.
Ja,
was
gut.
Hast du denn mitgebracht?
Bitte, was ich mitgebracht habe?
Ja.
Nee, du wolltest anfangen.
Ja, okay, alles klar.
Ja, okay, dann fange ich an diesmal. Ist okay. Ich fange diesmal an.
Ah, okay.
Ich habe mich gerade entschieden, was ich tun werde.
Okay, ja, super. Gib mir Zeit, noch zu entscheiden.
Und zwar, wir hatten jetzt ja unsere Playlist, hört sie euch an, auf Spotify, gleichnamig wie der Podcast, ne? Ist ja inzwischen, wir sind ja mal durch alles durch. Wir hatten Reggae, wir hatten Avantgarde, wir hatten Metal, wir hatten beim letzten Mal Klassik und Jazz. Und ich habe mir gedacht, jetzt muss es mal wieder ein bisschen zur Sache gehen. Nein, tut's eigentlich gar nicht. Tut's eigentlich gar nicht. Nein, ich habe heute einen Musiktipp von der Band Earthless. Earthless ist eine, sagen wir mal, Krautrock, Psychedelic Rock, so in diese Richtung ausufernde Impro-Sessions Band. Und da gebe ich heute den Tipp zum Album From the Ages aus 2018. Das ist mein Musiktipp und einen Song daraus werde ich in die Playlist packen. So, jetzt bist du dran.
Also ein Album ist natürlich, dürfen wir jetzt schon Alben?
Ich habe bisher immer Alben als Tipp, aber habe dann einen Song in die Playlist getan. Ja.
Genau, okay, will ich mal nicht.
Dürfen wir jetzt schon?
Super, bin ich total gespannt, freue ich mich drauf, das zu hören. Dein Tipp unterscheidet sich doch auch jetzt von meinem. Ich habe mich jetzt auch entschieden. Und zwar möchte ich dir einen Track von Manu Digital ans Herz legen. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch. Und ich hatte da mehrere zur Auswahl, aber habe mich jetzt für das Stück Musical Town entschieden. Das ist zusammen mit einem Künstler namens Art X entstanden und entspricht irgendwie in einigen Aspekten gar nicht so richtig meinem Musikgeschmack. So, was heißt es? Also, Manu Digital ist ein französischer Reggae, Dub, Drum and Bass, Jungle-Künstler und der Track ist auch richtig, ich habe den ausgewählt, weil der richtig geilen Bass hat. Ja, das ist richtig, also das ist so Dub, wie ich ihn einfach liebe. Ja,
sehr gut.
Der macht digital viel, der reist auch umher mit dem Keyboard und dann irgendwelchen jamaikanischen Künstlern, die dann drauf in Patois singen und rappen. Das Stück ist ohne Gesang, das ist eben mit Art X und da kommt jetzt der Punkt rein, der mir eigentlich nicht gefällt, denn Art X spielt Melodica. Und Melodica ist ein Instrument, das durchaus im Dub vorkommt und im Reggae, aber mir gefällt es gar nicht. Ich find,
als Instrument.
Als Instrument. Ich flieg eigentlich, wenn ich sowas höre, dann auch weiter. Bei dem Stück aber nicht, weil der richtig, das hat einfach, ja, das ist so richtig schönster Dub und den muss man sich laut auf die Ohren legen und hat dann ja, dieses Gefühl, das einen bei so einem richtig schönen Dub-Rhythm
ja, cool. Und da muss, das kenne ich nämlich nicht, Manu Digital. Oder wie?
Manu Digital, ja, in einem Wort.
Ah, in einem Wort.
Okay.
Ja, cool.
Also hört euch den an, hört euch auch noch die anderen Lieder an, zum Beispiel Reach the Sky mit Taiwan MC. Aber das empfehle
Nummer
ich
zwei.
Euch jetzt hier nicht. Nein. Ich wollte nur sagen, ich hätte euch das empfohlen, aber das empfehle ich euch heute nicht. Nur wenn ihr das kennt.
Ja, sehr gut, weiß. Sehr gut. Ja, sehr gut. Das, es wird subtiler, Andreas.
Du, ich muss mich mit allen Wassern waschen hier.
Ja. Sehr gut.
Ja, schön. Nee, dann haben wir zwei wunderbare Musiktipps, würde ich sagen.
Ja, das würde ich auch sagen. Ich werde da auch auf jeden Fall gleich reinhören. Ansonsten auch nochmal der Hinweis, neben Spotify folgt uns auch überall auf Social Media, ergo auf Instagram, auf Blue Sky, weiterhin auf X und auch auf LinkedIn, habe ich das vergessen, geht auf unsere Homepage, meldet euch mit Themen, Netzwerkwünschen, Fragen,
ja,
Anregungen und Kritik an unsere E-Mail-Adresse info@dissenspflege.de. Und
Sebastian, darf ich da noch fragen? Darf ich da ganz kurz, wir sind schon sehr weit fortgeschritten, aber ich habe mir ja kürzlich in Sachen Social-Media-Kanäle überlegt, ob wir mal so einen WhatsApp-Kanal gründen sollen. Aber da bin ich mir total unsicher, ob das überhaupt irgendjemanden interessiert. Aber vielleicht können wir da auch noch mal Zuschriften von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erbitten. Wäre das interessant? Da könnte man Links und Musik hauptsächlich posten.
Ja, super, genau. Super Idee, finde ich gut. Also schreibt uns auch dazu. Möchtet ihr einen Dissenspflege WhatsApp-Kanal haben? Wenn ihr Ja sagt, dann machen wir das wohl. Genau, so, jetzt Andreas, wie immer, hast du noch was?
Ich habe fertig. Ich habe nichts mehr. War schön mit dir, war spannend und ich hoffe, das Thema geht weiter.
Das geht bestimmt weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich das hoffen soll, ob das Thema weitergeht. Aber ja. Ja, dann wie immer, bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.